Berliner Gründer Podcast.
Wir wollen heute sprechen über Unternehmensgründerinnen und sind, kann man wohl sagen, Expertinnen für dieses Thema. Neben mir steht Jutta Overmann. Willst du dich kurz selber vorstellen? Ja,
hallo, ganz kurz. Steht schon da. Ich bin hier als Projektleiterin der Gründerinnenzentrale. Heute hier mit im Einsatz. Wir sind eine zentrale Anlaufstelle, wenn Frauen sich selbstständig machen wollen. Mehr dazu, wir sind hier bei einem Standvertreten B05. Gerne kommen Sie vorbei.
Gleich gegenüber vom Wirtschaftsministerium, ganz einfach zu finden. Mein Name ist Katja von der Bay. Ich bin Geschäftsführerin und Vorstandsmitglied der Frauengenossenschaft Weiberwirtschaft hier in Berlin. Unser Geschäftsfeld ist Vermietung von Gewerberäumen. Wir haben Europas größtes Gründerinnenzentrum in Berlin-Mitte aufgebaut und beschäftigen uns sozusagen professionell mit dem Thema Unternehmensgründerin. Ich sage mal, ich bin Berufsfeministin in diesem Feld und wollte Ihnen und euch was erzählen zu diesem Thema Unternehmensgründung von Frauen und habe zunächst mal einfach so ein paar Fakten mitgebracht. Vielleicht können wir da schon ganz viel lernen. Ich glaube, ich gehe mal hier aus der Mitte weg, eher da, wo du bist.
Genau.
Also. Das funktioniert. Ich wollte über die Unterschiede am Ende zwischen Männern und Frauen in der Gründung sprechen und wollte zunächst mal damit anfangen, vielleicht ein paar Mythen aufzuklären und vorzustellen, wie denn der typische Gründer aussieht. Und es hat am Ende ganz viel mit Mythos zu tun, weil ich habe das gemacht, was alle machen, wenn sie irgendwie was suchen in dieser Welt. Ich habe eine Suchmaschine bemüht und Gründer eingegeben und habe das bekommen. Ist noch nicht so lange her und fand extrem bemerkenswert den Frauenanteil, vor allen Dingen im Abendkleid unten links. Also da scheinen doch noch irgendwie so ein paar Klischees am Werke zu sein. Und extrem bemerkenswert, eine meiner Lieblingsbilder zu diesem Thema stammt vom Bundeswirtschaftsministerium. Die haben vor einigen Jahren nämlich eine Broschüre, ein Titelblatt herausgegeben mit dem Titel Wecke den Gründer in dir. Und ich finde dieses Bild phänomenal, weil ich sehe darin eine Jesusfigur, den Heilsbringer, der sozusagen das Gründen unter die Menschheit bringen wird. Und dass die Person einen Bart trägt, ist jetzt nicht so ganz ungewöhnlich, wenn man vorher auch mal Google-Ergebnisse guckt. In der Realität sieht Gründung aber möglicherweise anders aus. Und ich habe jetzt hier nochmal ein paar Fakten zum typischen Gründer in Deutschland. Und der stimmt möglicherweise nicht ganz mit diesen Heilsversprechungen, Start-up-Mythologien überein. Der typische Gründer ist nämlich solo-selbstständig und hat also keine Mitarbeitende. Er investiert gar nicht so wahnsinnig viel Geld, sondern statistisch gesehen, das sind KfW-Daten, bis zu 5.000 Euro in seine Gründung. Die meisten leihen das übrigens nicht bei einer Bank, sondern bei Family and Friends. Und die 5.000 Euro sind meistens dazu da, den eigenen Arbeitsplatz einzurichten. Statistisch gesehen ist der typische Gründer ein Nebenerwerbsgründer. Das heißt, er macht nebenher noch irgendwas anderes. Arbeiten gehen, in einer abhängigen Beschäftigung, Kinder betreuen, ich weiß es nicht, aber die meisten fangen also nicht Vollzeit an, sondern Teilzeit und gelten dann sozusagen als Nebenerwerbsgründer. Er hat eine klassische Berufsausbildung absolviert und nicht etwa ein Studium und ist im Dienstleistungsbereich tätig und männlich. Das sind sozusagen die Parameter, die statistisch gesehen Unternehmensgründung in Deutschland definieren. Und dann ist natürlich die spannende und für uns heute entscheidende Frage, was ist denn mit der Frau? Also was ist mit dem weiblichen Pendant? Und wenn man da die Statistik anguckt, dann ist das eigentlich alles ganz genauso, nur dass die Person weiblich ist. Das heißt, die Unterschiede zwischen Männern und Frauen in der Unternehmensgründung sind graduelle, die auf anderen Schlachtfeldern stattfinden als bei diesen harten Fakten, die Unternehmensgründung beschreiben. Es ist also auf jeden Fall was anders. Ich wollte an dieser Stelle, weil Gründung ist ja auch ein hybrider Begriff geworden, nochmal darstellen, zusammenfassen, worüber wir überhaupt reden und habe hier einfach nochmal so ein paar Daten zusammengestellt, die das vielleicht auch nochmal framen. Also 3,9 Millionen Selbstständige in Deutschland, davon 1,4 Millionen Freiberufler, das sind also spezielle Branchen. Ärzte, also viele medizinische Berufe, viele juristische Berufe. Dann Gewerbetreibende, das ist nochmal eine andere Statistik, 2,8 Millionen. Gründung bezeichnet dann eine Phase, wobei die auch unterschiedlich definiert wird. Manche sagen, die Gründung dauert 3 Jahre, vor allen Dingen viele Förderprogramme. Andere Definitionen, wie zum Beispiel im Startup-Bereich, reden dann plötzlich von 10 Jahren, also eine ganz andere Spanne. Und gerade diese Startups habe ich dann nochmal gegengesetzt, während also in der Existenzgründung insgesamt nach KfW-Zahlen 40% Frauen dabei sind, wird es in diesem Bereich, der sich Startup nennt, dünn. 15% Teams mit Frauenbeteiligung. Das hängt aber zum Teil auch an den Daten. Ich habe gesagt, das sind unterschiedliche Daten. Es gibt keine Statistik über Existenzgründung in Deutschland. Und alles, was Einzelne da veröffentlichen, sind immer nur Ausschnitte. Weil nirgends muss man sich als Existenzgründer oder Gründerin melden. Das hängt auch davon ab, welche Art von Branche man eröffnet, ob man eine Kapitalgesellschaft hat oder ein Einzelunternehmen. Es gibt keine Statistik über Unternehmensgründung, deshalb weichen die Zahlen zum Teil auch sehr, sehr stark voneinander ab. Ja, das wollte ich einmal nochmal dazwischen schieben, um zu sagen, naja, das ist auch immer die Frage, was meint man mit Gründung? Vielleicht noch einmal kurz zu diesem Startup-Bereich. Die Daten basieren auf dem Startup-Monitor. Das ist eine Erhebung, die jedes Jahr vom Deutschen Startup-Verband online geschaltet wird. Und wir haben zum Beispiel, ne, also Stichwort Berufsfeministinnen, wir haben festgestellt, viele Frauen nehmen daran gar nicht teil, weil sie sich selbst nie als Startup nennen würden oder bezeichnen würden, auch wenn sie durchaus eine digitale Gründung haben oder in die Parameter durchaus reinpassen, die der Startup-Verband selbst da definiert hat. Also da ist eine Menge Luft nach oben, möglicherweise aber auch darum, weil viele Frauen sich nicht an den Umfragen des Startups-Verbands beteiligen. Und deshalb hier schon mal die Aufforderung, das kommt jedes Jahr, liebe Damen, bitte unbedingt mitmachen. So, was ist jetzt also anders zwischen Männern und Frauen? Und da gibt es tatsächlich graduelle Unterschiede, die, und deshalb sind wir leider da heute, die möglicherweise in manchen Bereichen Nachteile für Frauen nach sich ziehen. Dagegen kann man aber was machen. Das wollen wir auch vorstellen. Was ist also anders? Anders ist, dass Frauen mit einer höheren statistischen Wahrscheinlichkeit kleingründen, also soloselbstständig sind, auch wenn auch die Männer überwiegend solo-selbstständig ist, trifft es Frauen doch mit einer höheren statistischen Wahrscheinlichkeit. Das liegt unter anderem daran, dass wir als Frauen immer noch in den abhängigen Beschäftigungen weniger verdienen. Bundesweit ist der Unterschied bei ungefähr 20% in den Jobs und regional variiert es stark. Seitdem diese Zahlen vor einigen Wochen herausgekommen sind, sage ich nur, liebe Damen, unbedingt nach Dessau oder Cottbus ziehen, da verdienen Frauen nämlich mehr. Und unbedingt nicht nach Baden-Württemberg ziehen, da ist der Unterschied noch deutlich größer als 20%. Aber 20% weniger Einkommen können großen Unterschied für Eigenkapital machen bei einer Unternehmensgründung und machen sich da aller Voraussicht nach bemerkbar. Die unterbrochenen Erwerbsbiografien sind bei Frauen häufiger, also die Familienpausen. Und die machen sich auch in der Größe der Unternehmensgründung bemerkbar, beziehungsweise am Ende auch im Wachstum von Unternehmen. Frauen haben weniger Vermögen. Diese Zahl hat uns irgendwie selber umgehauen, kann man sagen. Das Statistische Bundesamt hat mal ausgerechnet, was Menschen in Deutschland so besitzen. Und Frauen haben tatsächlich 30% weniger Vermögen. Das liegt an Erbschaft, an Erbschaftsverhalten und so weiter. In der Summe heißt es aber doch, irgendwie haben die weniger Geld zum Gründen und weniger Geld Eigenkapital in eine Unternehmensgründung zu stecken. Und deshalb sind die Unternehmen häufig kleiner. Ja, und sie haben ganz oft, natürlich hoffentlich nicht bei euch und ihnen, weniger Unterstützung aus der Familie. Danke. Ja, mit Mikro hier, das ist richtig auch anstrengend irgendwie. Genau. Also weniger Unterstützung aus der Familie. Es gibt so einen Spruch, der trifft in Berlin vielleicht nicht so krass zu, aber woanders ganz doll. Der sagt, Unternehmensgründer haben häufig eine Familie im Rücken, die auch mithilft, die irgendwie vielleicht die Buchhaltung mitmacht. Die typische mithelfende Familienangehörige im Handwerksbereich ist ja irgendwie Legende. Und diese mithelfende Familienangehörige, die Männer im Rücken haben, haben die Frauen im Nacken. Das heißt, da ist ja immer noch jemand, der irgendwas fordert zusätzlich. Das ist auch regional stark unterschiedlich, haben wir bemerkt, aber trifft auf jeden Fall häufiger auf Frauen zu als auf Männer. Der große Unterschied ist, dass es tatsächlich immer noch unterschiedliche Berufe in Deutschland gibt, die Menschen, Männer und Frauen erlernen. Also der Klassiker und das klassische Klischee ist ja, ne, der Junge wird Automechaniker und das Mädchen wird Friseurin. Das ist so der Klassiker, aber es trifft tatsächlich auch auf ganz viele andere Branchen zu. Menschen wählen Berufe häufig aus so einem Spektrum, was sie ihrem Geschlecht zugehörig denken. Das heißt, viel weniger Männer im Pflegebereich, in der Gesundheitswirtschaft und viel weniger Frauen im MINT-Bereich. Da haben wir die größten Unterschiede bis heute. Ja, und der einzige Bereich, wo Frauen jetzt zu 50% in den Start-ups vertreten sind, ist der Bereich der Social Start-ups, was auf der anderen Seite natürlich auch eine große Chance ist. Ja, dann haben wir ringsum eine riesige Gründungskultur, von denen wir heute hier auf der Messe einen Ausschnitt sehen, der aber auch zu Unterschieden in dem Gründungsverhalten von Menschen führt am Ende. Und ich fange ganz am Anfang an. Wir haben immer noch ein Sozialversicherungssystem in Deutschland mit dem Ehegattensplitting, das meistgehasste Steuermodell für Feministinnen überhaupt, was dazu führt, dass Frauen sich weniger häufig in die Berufstätigkeit bewegen, weil gefühlt das Einkommen viel zu gering ist. Auch im Krankenversicherungssystem gibt es durch dieses Familienversicherungsmodell sogenannte Lock-in-Effekte, also Fehlanreize, die dazu führen, dass Frauen sich seltener in die Selbstständigkeit oder in die Erwerbstätigkeit bewegen. Und das hat natürlich auch auf Gründung irgendwie Auswirkungen. Ja, die Förderkultur, die Förderprogramme sind nicht gegendert, so wie wir das gerne hätten, sondern da werden ganz häufig zum Beispiel Berufsfelder bevorzugt, in denen Frauen seltener unterwegs sind. Stichwort MINT. Der best erforschte Bereich ist sicher dieses Gründungsstipendium Exist aus den Hochschulen, an dem Frauen unter 20% partizipieren, weil Exist ist vom Design dieses Förderangebots auf MINT zugeschnitten und da sind nun mal weniger Frauen unterwegs und deshalb werden Milliarden von öffentlichen Mitteln eher für Männer ausgegeben und weniger für Frauen. Ja. Dann haben wir tatsächlich unterschiedliche Rahmenbedingungen, auf die wir gleich nochmal zurückkommen. Und was für die Frauen daran so nachteilig ist, wir können alles, wir sind großartig ausgebildet heute, aber wir müssen uns mehr strecken. Wir müssen einen zusätzlichen Aufwand betreiben, um Rollenklischees zu entgehen, was wahnsinnig ungerecht ist. Was daraus resultiert am Ende sind Zahlen, die auch nicht schön sind, die ich aber trotzdem vorstelle, weil Jutta ja gleich erzählt, was wir dagegen machen können. Und das ist eine ganz fiese Zahl. Wir haben nämlich OECD-Auswertung über Einkommen von selbstständigen Menschen und Frauen verdienen 40% weniger in Deutschland. Das ist in allen westlichen Industrienationen das gleiche Bild. Das gibt also jetzt nicht. Ich kann nicht empfehlen, Frauen zieht nach Italien oder USA. Das ist da genauso. Und es hat nicht mit den Branchen zu tun. Das ist rausgerechnet. Also es liegt nicht daran, dass eine Krankenpflegerin weniger verdient. Und es gibt Thesen oder Forschungen dazu, die sagen, dass der Markt nicht bereit ist, Frauen das Gleiche zuzugestehen an Einkommen wie Männern. Der Confidence Gap, also der Vertrauen, die Vertrauenslücke. Und ich weiß aus vielen Gesprächen mit Unternehmerinnen, dass denen das nicht ganz unbekannt ist, dass sie aber Strategien entwickelt haben, damit umzugehen. Da kommen wir noch zu. Erstmal müssen wir damit leben. Das ist eine furchtbare Zahl. Es gibt aber auch was Gutes, wenn man immer wieder in die Forschung zu Männer und von Frauen gegründeten Unternehmen schaut, unter anderem, dass Frauenunternehmen nachhaltiger wachsen, dass sie auch andere Werte als nur den schnellen Euro verfolgen mit ihrer Unternehmensgründung, dass sie Konzepte von guter Arbeit haben. Das ist im Gesundheitssystem ganz relevant, wo es um Pflege geht zum Beispiel, wo dann irgendwie der Ethos von guter Arbeit höher bewertet wird als auf den Minutentakt abgerechnete Leistungen. Sie haben gute Ideen von gesellschaftlichem Mehrwert und von ökologischer Nachhaltigkeit. Das sind diese ganzen Parameter, die eben auch die Social Startups definieren und die eine unglaubliche Chance für die Wirtschaft der Zukunft sind. Und ich bin fest davon überzeugt, dass sie mehr wert werden werden in Zukunft, mehr wert sind und dass da insgesamt Förderprogramme auch viel stärker drauf schauen werden. Und das ist eine Chance. Ganz wichtig für die von Frauen gegründeten Unternehmen oder für die Unternehmer oder die Frauen, die Unternehmen gründen, ist auch Unabhängigkeit, wirtschaftliche Unabhängigkeit, aber auch die Unabhängigkeit, eigene Entscheidungen zu treffen, die ja möglicherweise in diese nachhaltige Richtung gehen. Ja, was machen wir damit? Also das sind ja irgendwie auch ziemlich demotivierende Informationen, das weiß ich selbst, das ist gar nicht so einfach. Und die Frage ist eigentlich, es gibt zwei Fragen. Einmal gibt es individuelle Strategien, die das ausgleichen können. Können wir also durch unser eigenes Verhalten als Frau dagegen arbeiten? Und die zweite, logisch, ist die, wie man diese Rahmenbedingungen gerechter gestalten kann. Also Beispiel Exist Design. Das können wir heute wahrscheinlich hier nicht klären, aber wir sind da munter dran, das immer wieder einzufordern, dass da eine Veränderung stattfinden muss. Ich wollte jetzt einige dieser individuellen Strategien einmal kurz anreißen. Und was ich jetzt in den nächsten Folien vorstelle, ist nicht ganz ernst gemeint. Aber das werdet ihr wahrscheinlich auch feststellen, wenn ihr das seht. Also, es gibt verschiedene Strategien und der Klassiker wäre natürlich abwarten, weil die Welt wird ja immer besser. Und die wird immer frauenfreundlicher und wir brauchen jedes Unternehmen ganz dringend, das neu gegründet wird. Nur wenn die Entwicklung in dem Tempo voranschreitet wie in den letzten 20 Jahren, brauchen wir tatsächlich ungefähr 900 Jahre bis zur Gleichstellung und das ist uns definitiv viel zu lang. Also wir müssen irgendwie anders Gas geben. Es gibt eine Strategie, die Unternehmerinnen auch in der Geschichte immer wieder verfolgt haben oder arbeitende Frauen überhaupt. Und das ist die Strategie, sei ein Kerl. Fall also einfach nicht auf als Frau. Und ich habe dieses Bild gewählt, weil dazu auch eine Geschichte gehört, die stammt von einer Melissa Fischer. Sie ist Forscherin, Anthropologin an der Universität von New York. Und ich kenne sie ganz gut und sie hat berichtet, dass sie eine Forschungsarbeit über die Wall Street Women der 50er Jahre geschrieben hat. Und das größte Problem für die Frauen 50er Jahre Wall Street war, was ziehe ich an? Weil es gab keinen Dresscode für Frauen an der Börse in den 50er Jahren. Und tatsächlich haben die sich Anzüge schneidern lassen, natürlich mit einem Rock, aber durchaus auch mit Krawatte und ansonsten vom Schnitt ganz ähnlich wie die Männeranzüge, damit sie nicht so auffallen. Und das müssen echt harte Jahre gewesen werden. Was ich dann eine lustige Pointe fand, war, dass die Frauen damals in den Randbereich der Börse abgedrängt wurde, also in die Jobs, die als nicht so wichtig bekannt waren. Und das war der internationale Handel. Und da hat sich wahrscheinlich eine Menge verändert seitdem. Aber es kann eine Strategie sein, einfach möglichst wenig aufzufallen, wie immer man das macht. Kleidung war sozusagen ein historischer Klassiker, damit umzugehen. Dann gibt es die Strategie, die habe ich aus unserem Gründerinnenzentrum Weiberwirtschaft mitgenommen. Die ist nämlich, such dir einen Kerl. Und das ist eine ganz lustige Strategie, weil wir haben immer wieder mal Unternehmerinnen bei uns interviewt, wie sie damit umgehen. Die wissen auch von diesem Income Gap von Männern und Frauen in der Selbstständigkeit und haben dann aus eigener Erfahrung berichtet, ja, sie kennen solche Situationen, wo sie beim Pitch zum Beispiel einem reinen Männerpanel gegenüber sitzen und sie versuchen mit dem Blick irgendwo Halt zu finden und irgendwie gelingt's nicht so richtig, weil die Pendants irgendwie auf so eine geballte Frauenpower nicht eingerichtet sind. Und daher kommt der Tipp, einen Mann mitzunehmen und sei es der Praktikant. Weil dann haben sozusagen die Gesprächspartner wieder ein Pendant in der Gesprächsrunde und das funktioniert viel besser. Und ich habe eine Werbeagentur in der Weiberwirtschaft, die schwört darauf, den Praktikanten immer zum Pitchen mitzunehmen. Sie glauben ganz sicher, dass sie deshalb bessere Abschlüsse machen. Auf dem Foto ist jetzt hier übrigens eine Unternehmerin aus der Weiberwirtschaft, die produziert Transferpressen. Das sind Maschinen, mit denen man Aufdrucke auf T-Shirts macht. Sie ist Italienerin und in so einem Maschinenbauunternehmen die Chefin und hatten ziemlich einige Mitarbeiter unter ihren Leuten und nicht nur ein reines Frauenteam. Und sie nimmt auch ganz oft Männer mit, weil sonst haben die Kunden Angst, dass sie die Maschinen kaputt macht, wenn sie den Werkzeugkasten öffnet. Das hat sie schon erlebt. Genau. Dann gibt es die Strategie mit dem Fleiß. Die ist unglaublich beliebt bei Frauen. Ja? Wir müssen immer so ein bisschen besser sein. Wir machen jetzt schon bessere Studienabschlüsse statistisch gesehen, aber dooferweise hilft das nicht. Also Fleiß ist eigentlich eher kontraproduktiv in diesem Feld. Mehr arbeiten, ein bisschen besser und geschickter sein, ist keine gute Strategie. Und da fehlt dann häufig sozusagen der Flug mit Horizont, um größere Gebilde im Auge zu haben und größere Geschäfte im Auge zu haben. Die folgende Strategie ist auch mit einer Geschichte unterlegt, das ist die Exotinnenstrategie. Auf dem Foto ist Heidi Hetzer. Heidi Hetzer ist im Frühjahr gestorben. Sie war lange Zeit die Vorzeigeunternehmerin Westberlins, weil Heidi Hetzer hatte ein Autohaus. Opel Hetzer. Und sie ist Rallyes und Rennen gefahren, schon als junge Frau. Und sie war in dieser West-Berlin, also dieser total männlich dominierten Branche, immer eine Exotin, konnte aber gut damit umgehen und sagte auch selbst, dadurch, dass sie als Frau in so einem völlig männerbesetzten Branche tätig war, war sie immer diejenige, an die sich alle erinnert haben. Und diese Position kann eine positive sein, wenn man sie in gute Geschäfte übersetzt. Was Heidi Hetzer gelungen ist. Also man kann auch mit in der Branche, wo Frauen selten sind, damit ziemlich punkten, wenn man es aushält, im Mittelpunkt zu stehen. Das muss man natürlich wollen und können. Ja, dann gibt es die Gründerinnenkultur. Deshalb sind auch wir hier, weil natürlich inzwischen ganz viele Gründerinnennetzwerke existieren, bundesweit, international. Und die Frauen versuchen einander andere Werte zu hoch zu halten, Gründerinnen Strategien aufzubauen, zusammenzuarbeiten und zu sehen, dass sie irgendwie kollektiv diese Benachteiligung wieder wettmachen. Und dazu gehört auch diese Solidaritätsidee, die wir immer wieder bei Veranstaltungen auch predigen, weil wir können selber auch was daran ändern, als Unternehmerin oder als Gründerin, indem wir selber auch versuchen, Dienstleistungen oder Produkte bei Frauen zu erwerben und selber zu schauen, dass wir nicht die gleiche Brille anziehen wie alle anderen. Und dazu muss ich dann immer mein Lieblingszitat bringen. Was hat was mit Frauensolidarität auch zu tun? Das ist von Madeleine Albright und das heißt, in der Hölle gibt es einen besonderen Platz für Frauen, die andere Frauen nicht unterstützen. Das ist ein Appell für die Frauennetzwerke, ne? Da dringend irgendwie mitarbeiten. So, und für den zweiten Teil übergebe ich jetzt an Jutta von der Gründerinnenzentrale, die weiß, was Frau denn machen kann, ernsthaft machen kann.
Ernsthaft, und erstmal ganz herzlichen Dank. Genau, Katja, ganz. Uns mal einmal mitzunehmen, was denn da so an Zahlen sich widerspiegelt. Wir haben gesagt, wir machen das jetzt nicht in dieser Theorie weiter, sondern wir laden uns zwei Unternehmerinnen dazu. Und ich freue mich sehr, dass wir zwei Unternehmerinnen dabei haben aus sehr unterschiedlichen Bereichen. Weil Katja hat es schon angesprochen, der MINT-Bereich ist oft sehr wenig vertreten bei den Frauen. Deswegen bitte ich einfach mal hier mit nach vorne. Das freut mich sehr, dass Gazale Kuestania, geschäftsführende Gesellschafterin, der Re2U GmbH, sie wird uns sicher auch gleich verraten, was das ist. Und ich bitte gleich schon auch dazu Esther Bauer. Sie ist, einfach bitte Platz nehmen. Sie ist Mitinhaberin des Himbeer Verlages und vielleicht hier einigen auch bekannt, Mitherausgeberin des Himbeer Magazins und auch des Familienguides Berlin mit Kind. Das heißt, das Tolle daran ist, wir haben zwei sehr unterschiedliche Unternehmerinnen gerade bei uns. Jetzt haben wir so viel von diesen Strategien gehört, da gibt es ein Mikro. Welche Strategie habt ihr, welche Strategie haben Sie gewählt? Haben Sie überhaupt eine Strategie gewählt? Und sagen Sie doch nochmal ganz kurz, ob ich schon ausreichend genug was zum Himbeerverlag gesagt habe oder ob es noch Ergänzungen gibt, Frau Bauer.
Ja, also herzlich willkommen, ich bin Esther Bauer. Ich bin eine von drei Inhaberinnen des Himbeerverlags. Dazu gehören noch Anja und Claudia. Claudia ist leider krank geworden und Anja ist im Herbsturlaub mit ihren Kindern in den Herbstferien. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Worin ich uns auf jeden Fall wiedergefunden habe, ist in der Strategie Netzwerken. Also das haben wir immer schon gemacht. Wir haben den Himbeerverlag vor 11 Jahren gegründet, aus der Idee oder aus dem Wunsch heraus, tatsächlich ein solches Magazin in unseren eigenen Händen zu halten. Also das Himbeermagazin ist ein Stadtmagazin für Familien. Das gibt es in Berlin und jetzt auch in München, also jetzt seit 7 Jahren auch in München. Und genau, ein Exemplar habe ich mal mitgebracht, für die, die es nicht kennen. Es ist ein kostenloses Heft, was es in einer Auflage von 20.000 Stück 6-mal im Jahr gibt. Es liegt an Orten aus, wo Familien unterwegs sind, also Bioläden, Kinderärzte, Einzelhandel, familienfreundliche Cafés in ganzen Kultureinrichtungen. Und man kann sich darüber informieren, was kann ich mit Kindern unternehmen. Dann haben wir vor 8 Jahren noch ein Buch produziert, das heißt Berlin mit Kind. Das gibt es auch in München, da heißt es natürlich München mit Kind. Und es gibt noch eine Webseite, die dementsprechend berlinmitkind.de und münchenmitkind.de heißt. Also auf diesen drei Säulen sozusagen, ein Online- und zwei Printbeine, steht unser Unternehmen. Wir haben zu dritt gegründet, ganz klassisch, wie man sich das vorstellt. 3 Mütter, die auf dem Spielplatz hocken im Prenzlauer Berg und sich überlegen, schade eigentlich, dass es das nicht gibt, was wir gerne hätten. Sind genauso naiv, wie ich das jetzt hier darstelle, auch an die ganze Sache rangegangen, was im Nachhinein gut so ist, weil sonst hätten wir es auf gar keinen Fall gemacht. Wenn wir gewusst hätten, wie viel Arbeit es macht und wenn wir gewusst hätten, wie lange es dauert, bis wir uns ein angemessenes Gehalt auszahlen können, hätten wir sicherlich die Finger davon gelassen, aber wir bereuen es keine Minute, denn eins ist bis heute der größte Schatz, den wir haben, nämlich die Freiheit, die Dinge so zu entscheiden, wie wir sie gut finden. Und auf dem Weg gab es auch eine ganze Menge Menschen an unserer Seite, die uns empfehlen wollten, wie es am besten läuft und wie man das doch am besten alles anpacken kann. Das waren häufig Männer und die dann so Empfehlungen hatten, ja, am besten holt direkt einen Investor mit rein oder ein richtig großes Kapital. Und unser Gefühl hat immer gesagt, nee, das stimmt nicht. Und wir werden vielleicht ein bisschen länger brauchen, als man das unter anderen Bedingungen hätte machen können. Und es hat auch eine Weile gedauert, bis wir dahin gekommen sind, wo wir jetzt sind. Aber wir haben immer auf unser Gefühl gehört und haben tatsächlich bis auf ganz wenige Ausnahmen nur Frauen bei uns. Wir sind jetzt insgesamt zwischen 15 und 20 im Team, also in Berlin und in München. Und sind sehr froh, dass wir der Strategie, um jetzt auf Ihre Frage nochmal zu kommen, hör auf dein Bauchgefühl, eigentlich immer vertraut haben. Und das hat uns gesagt, wir brauchen unsere Zeit, die unsere vor allen Dingen familiäre Situation mit sich bringt. Anja hat 4 Kinder, Claudia 2 und ich 2. Und es war für uns immer klar, wir wollen vor allen Dingen uns ein Arbeitsumfeld schaffen, was es möglich macht, Familie und Job unter einen Hut zu bringen. Und das hieß eben auch, dass wir nachmittags unsere Kinder, die damals noch klein und in der Kita waren, abholen möchten. Und das ist bis heute so geblieben. Das würde ich sagen, ist unsere Strategie. Hör nicht zu viel auf andere, sondern vertrau auf das, was dein Gefühl dir sagt.
Müssen wir vielleicht bei diesen Folien nochmal überlegen, das zu ergänzen. Ne? Also es ist eine weitere Strategie. Ja. Vielen Dank. Ich würde Sie einfach bitten, das mal an die Kollegin abzugeben. Sehr schön. Jetzt sehr, sehr spannend. Wie war das denn bei dir? Wir duzen uns, wir kennen uns ja.
Hallo, ich bin Ghazale. Ich habe zu einer Zeit gegründet, es war 2012, da habe ich bei Google meinen Job an den Nagel gehangen, zu einer Zeit, wo Google einer der besten Arbeitgeber war und ich tatsächlich nicht das Problem hatte, dass ich ein schlechtes Gehalt bekommen habe. Also ich wurde sehr gut bezahlt. Ich habe den KMU-Bereich für Google in der Strategie und der taktischen, technischen Entwicklung betreut. Und mein Job war, KMUs eigentlich ans Internet besser anzubinden. Zu einer Zeit 2012, 2008 ist Facebook gerade rausgekommen. 2012, 4 Jahre später ging es in die Richtung, was sind die Strategien für den Businessbereich? Also tatsächlich, was sind die technologischen Angebote da draußen? Wie kann man KMUs, also kleinere, mittlere Unternehmen, an die Google-Technologien gesamtheitlich anbinden? Und Google hat da nicht nur eine Idee, sondern ein gesamtes Spektrum. Und es war eine sehr spannende Zeit, aber in dieser Arbeit habe ich eben festgestellt, dass ich an einer Technologie arbeite oder beziehungsweise die technologische Welt sich gerade in zwei Welten aufteilt. Einmal in die Google-Welt und einmal in die iOS-Welt. Ja, also technisch gesehen gibt es eben Betriebssysteme und die sind wiederum, die teilen unser technisches Nutzungsverhalten, aber auch genauso die Kunden auf. Und das ist eigentlich ein Monopolsystem. Jetzt gehe ich ziemlich tief in solche Themen rein. Und in meiner Arbeit ging es mir persönlich immer darum, ich arbeite seit meinem 16. Lebensjahr, ich habe sehr früh angefangen, ich spreche 8 Sprachen. Ich habe für den Bundesgrenzschutz immer gedolmetscht, damals in den 90er Jahren. Und irgendwie muss mich mein Job interessieren. Ich wollte nicht nur immer Geld verdienen, ich wollte Dinge tun, die Sinn machen, die mich irgendwie erfüllen, wo ich nicht irgendwie nur zur Arbeit gehe und nach Hause komme und habe Geld verdient, sondern wo ich wirklich mich mit identifizieren kann, wo ich glücklich bin, wo ich das Gefühl habe, das, was ich tue, macht Sinn oder ich tue irgendetwas. Ich habe zwischendrin mal, bevor ich ganz am Ende ist Google, davor war ich bei Nokia in China und habe mit chinesischen Entwicklern in China entwickelt. Und davor war ich bei McCann Erickson, Account Managerin für L'Oréal Paris, wo ich online, offline und on-air praktisch ein Etat von 70 Millionen Euro verwalten durfte. Und es ging eigentlich natürlich darum, um Dermo-Expertise, also alles, was mit der Haut zu tun hat und die gesamte Marketing-Schiene dafür. Nach L'Oréal habe ich mich gefragt, okay, wenn ich jetzt 60 wäre und es wäre der letzte Tag in meinem Leben, wäre ich glücklich und zufrieden mit dem, was ich bisher mit mir selbst gemacht habe. Ich habe 70 Millionen auf Lippenstifte und irgendwelche Dinge ausgegeben. Macht es mich glücklich? Ist es etwas, was ich brauche und will? Ich dachte, naja, es ist ganz toll, ein paar rote Teppiche und ein paar tolle Testimonials mitgemacht zu haben. Aber letzten Endes, das Geld, was damals ausgegeben worden ist, ging mehr und mehr in die Technik rein. Du musst 100% ausgeben, damit du 1% beim Kunden, also beim Endkonsumenten euch, hängen bleibt. Und eigentlich einen Brunnen in Afrika zu bauen mit dem Namen L'Oréal würde mehr Sinn machen, als die Kohle irgendwie im Internet zu versenken. Nur mal so. Deshalb nach Google, damit ihr mal ein bisschen mich versteht, habe ich gesagt, okay, ich möchte das Internet retten, weil wir machen hier gerade irgendwie ein Monopolsystem, daran möchte ich nicht mehr mitarbeiten. Ich würde gerne ein neues Internet machen. Und alle haben gedacht, ich habe irgendwie einen Schuss und bin verrückt und tue einen super Job irgendwie an den Nagel hängen und mich hat irgendwie der Hafer gestochen oder so. Und 2012 hier in Berlin gab es das Wort Startup noch nicht und es gab auch kaum Frauen in der Technologie. Das heißt, ich konnte kaum irgendjemand finden, der wie ich drauf ist. Ja? Und schon gar nicht, dass eine Frau jetzt irgendwie sagt, hallo, ich habe eine Idee, gibst du mir Geld, ich würde gerne eine Firma gründen. Das gab es auch nicht. Also habe ich alles, was ich hatte, in meine eigene Idee reingesteckt. Ich habe eine Alpha entwickelt, mit anderen zusammen. Das war meine Idee. Ich habe das mit Entwicklern zusammen gemacht, habe dann die Beta entwickelt. 2012 habe ich meinen Job gekündigt. 2013 habe ich dann die Firma gegründet, im Mai 2013. Dann hatte ich meinen besten Freund von der Idee überzeugt, den ich seit 19 Jahren kenne, und der mit 13 ein eigenes Spiel geschrieben hat. Ich habe gesagt, hör mal, hast du nicht Lust? Und er hat dann mit mir gegründet und dann hat sich zufälligerweise ein Angel gefunden, der auch noch irgendwie gesagt hat, hier hast du mal 100.000 Euro, komm, ich komme mit bei euch in die Gesellschaft rein. Dachte ich, ja super. Und habe mit ihm noch einen Zettel unterschrieben, dass wenn die Firma schief geht oder ich die Kohle vorher habe, dass ich ihn auskaufen kann. Also ich bin Überzeugungstäter und das empfehle ich jedem. Also werdet mutig für euch selbst. Das ist meine beste Strategie für euch, denn wenn ihr nur mutig für euch selbst seid, könnt ihr andere überzeugen. Wenn ihr selbst nicht überzeugt seid, kann keiner sagen, okay, super. Das heißt, du musst für deine Idee brennen. Du musst einfach Keiner von uns hat vorher gegründet. Okay, mein Vater hat ein paar Gründungen gemacht, da habe ich immer mitgearbeitet, aber letzten Endes, Mut kann euch keiner geben, das müsst ihr euch selbst nehmen. Und das heißt, das ist die beste Strategie, um egal, Entschuldigung, Geschlechter. Und ich arbeite nur in Männerdomänen. Ich bin Volkswagen-Lieferant, Zulieferer, Daimler-Zulieferer. Mittlerweile baue ich eine Smart City an der Nordsee. Ich bin nur mit Männern zusammen. Und wenn wir irgendwo stehen, sagt dann irgendein Manager von diesen ganzen großen Konzernen, wer ist denn der Tech-Guy von euch? Mein Co-Founder ist 2 Meter groß, hat einen roten Bart, rote Haare, ist ein Bär. Und alle gucken ihn an und ich bin die Kleine und er sagt, sie ist es. Und dann ist so, alle erstmal, die Herren können nicht, und das ist meistens die Leute, die Kohle haben oder auf irgendwelchen Entscheidungen sitzen, sind Jahrgang 1955. Das Eld ist alt. Ja, und die Ideen, die heute sozusagen die Unternehmen brauchen oder sagen wir mal unsere Welt, diese digitale Welt, die ist jung. Das heißt, da ist junge Idee versus altes Geld. Und das, was dazwischen fehlt, und mir persönlich macht das mittlerweile, also früher, einmal habe ich einen Fehler gemacht, bin auf die IAA mit High Heels hingegangen. Das war mein größter Fehler überhaupt, bis ich festgestellt habe, dass die ganzen Damen sich auf irgendwelchen Autos rumrekeln. Und dachte ich, irgendwie ist das, glaube ich, nicht ganz so. Und dann habe ich angefangen, also abgesehen davon, dass ich mir meinen Meniskus gerissen habe, habe ich jetzt Sportschuhe. Nee, leider nicht. Beim Couch schleppen. Aber Fakt ist, die Definition von Frau sein und Frau bei der Arbeit oder Frauen, die gründen, die kann jeder sich selbst nochmal neu definieren, weil die Digitalisierung ist genau die Zeit, wo man eigentlich, weil wir können jetzt wieder wie in den 50er Jahren, wie im Wirtschaftswunder-Zeitalter warten, bis die Herren nach vorne laufen und wir Damen hinterher rennen. Oder wir sagen, okay, wir sind jetzt gerade in einer Zeit, wo sich unser Leben, unsere Gesellschaft, die Technologien, unser Leben verändern. Also können wir auch unsere eigene Rolle neu definieren. Und ich persönlich, meine Strategie ist, ich tue das, was ich tue, mit vollster Überzeugung. Und ich bin gut in meinem Job und ich bin mir sicher, ihr seid es auch. Und Entschuldigung, ich mag, wie ich aussehe und ich mag auch mein Geschlecht und dazu stehe ich. Und wenn das, was ich sage, ankommt, dann ist es egal, ob ich braune Augen habe, Locken habe, Entschuldigung, Brüste habe. Es ist völligst egal. Ja, es geht um die Sache an sich. Und ich weiß, diese Dinge, diese ganzen Handicaps, die da sind, sind für mich persönlich keine Probleme, sondern sie sind Herausforderungen. Und die muss man eher positiv sehen als negativ. Und wenn man für etwas brennt, dann ist das nebensächlich. Also so sehe ich das.
Wow, mal ein Statement hier in der Runde, oder? Es ging hier sofort, ich würde gerne, ich habe die Zeit auch im Blick, aber tatsächlich, wenn es dazu spontan Fragen aus dem Publikum gibt, ich habe hier eine spontane Wortmeldung gesehen, das würde ich gerne zulassen.
Zwischen Männern und Frauen beruflich, auch vor allem so Wortwahl, Umgangston und so, weil du gesagt hast, oh, alle erstmal ein Stück zurück, also machst du da auch Unterschiede?
Also mittlerweile sehe ich es positiv, absolut. Also ich merke immer, es gibt, wenn wir in ein Meeting gehen, das Beispiel, was Katja gesagt hat vorhin, dass manchmal so ein männliches Gesicht manche Leute irgendwie beruhigt. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, Männer unter sich müssen ja immer zeigen, wer hat den Größten. Also vor allem, wenn man in einer Herrenrunde ist und es geht um Innovationsthemen, dann hast du verschiedene Jahrgänge und nicht alle wissen, worüber wir reden. Wir reden über Technik, wir reden über Apps, wir reden über irgendwelche neuen Geschichten. Mittlerweile, sagen wir mal jetzt, 5 Jahre ist das Thema jetzt in der Konzernwelt unterwegs. 2003, als ich gegründet habe, mit dem Thema, was ich gegründet habe, hat keine Sau mich verstanden. Innerhalb von 3 Wochen 2014 bin ich dann Zulieferer von Daimler geworden, was normalerweise bis zu 8 Monaten dauert. Irgendeiner hat gemerkt, oh mein Gott, mir brennt der Hut, das ist die Lösung. So, das ging um Technologie und wenn sie müssen, können sie es. Jetzt ist aber der Punkt, wenn eine Frau in einem Raum ist, wo ein Mann ein Defizit hat im Wissen, ein Defizit hat im Verständnis, würde das nie einem männlichen Kollegen zugeben, weil damit verliert er sein Gesicht. Aber wenn eine Frau mit ihm redet, und sie ist eine Frau, ne? Also dann kann er viel mehr eher in dieser, wie soll man sagen, Kummerkastenrolle fallen. Ja, weil er verliert ja nicht vor ihr das Gesicht. Er ist der Manager, du bist der Gründer, du bist derjenige, der eigentlich am kürzeren Hebel sitzt. Aber du kannst für ihn die Lösung sein. Und wenn er sich bei dir, sagen wir mal, öffnet und irgendwelche Dinge fragt, wo er sich normalerweise nicht trauen würde, weil er ist ja der große Manager und du ihn irgendwie gut abholst, dann hast du eine Vertrauensbasis, die ein Mann sich viel schwerer erarbeiten muss, weil da geht es eher um Alpha-Gehabe. Und das Thema ist hier nicht eigentlich.
Okay, das wäre ja nochmal spannend. Frau Bauer, Unterschiede in der Kommunikation, könnten Sie da aus Ihrer Perspektive oder sagen Sie, das stellen wir so nicht fest? Könnte ja auch sein.
Also ich glaube, der ganz große Unterschied ist, dass wir mit relativ wenig Männern tatsächlich in unserer Branche zu tun haben. Also wir sind nur Frauen, dann sind natürlich tatsächlich viele Personen aus unserem Netzwerk auch weiblich. Und ich kümmere mich bei uns um den Vertrieb. Da habe ich natürlich auch mit Männern zu tun. Also diejenigen, die auf dem Marketingbudget sitzen, sind dann für mich natürlich interessant, weil ich die gerne als Partner oder als Kunden gewinnen möchte. Da habe ich aber selten diese Erfahrung. Also das teile ich zum Glück nicht so. Das ist eher, dass es dann so akzeptiert wird, wir sind halt die Medienmacherinnen. Kann ich jetzt nicht bestätigen.
Das ist ja nochmal spannend. Brennt noch eine Frage aus dem Publikum? Sonst würde ich gerne nochmal nach so den zwei Tipps oder maximal drei Tipps, weil wir gucken noch hier das Publikum nochmal an. Wer hat denn hier im Raum schon gegründet? Wer ist schon selbstständig? Wer hat es vor? Okay, gerade mal an das Publikum gerichtet, die es vorhaben, zu gründen und diesen spannenden Weg zu gehen. Gibt's da, wo, Mensch, aus der Unternehmerinnensicht so mal so zwei Dinge, die Sie mitgeben wollen würden, die ihr mitgeben wollen würdet?
Also aus meiner oder aus unserer Erfahrung würde ich als Tipp geben, nicht zu viel nach links und rechts gucken, auf das hören, was das Gefühl einem sagt. Wir haben keine Marktanalyse oder Konkurrenzbeobachtung gemacht. Wir haben einfach das Magazin so gemacht, wie wir es gut gefunden hätten oder wie wir es immer noch gut finden. Das wäre vielleicht ein Tipp. Und der zweite Tipp, sich zusammenzutun. Also nicht zu glauben, dass man alles alleine kann und man muss auch nicht alles können. Also das ist auch bei uns ganz deutlich. Ich bin in ganz vielen Dingen total schlecht. Das können zum Glück die anderen und das würden sie, glaube ich, von mir jetzt auch sagen. Und das war immer toll, dass man weiß, okay, ich muss nicht alles alleine können. Man kann sich zusammentun und es gibt irgendjemanden, der hat eine Leidenschaft für, weiß ich nicht, Buchhaltung oder ja, genau, sag ich dir Bescheid, ja. Ja, und die haben wir dann bei uns auch gefunden und das ist großartig und deswegen kann man sich von dieser Angst los machen, dass man alles selber können muss. Das wären vielleicht zwei Tipps von mir.
Ja, das heißt, finde den Menschen mit der Leidenschaft, die du selber nicht hast und binde diese Person auch noch ganz entsprechend ein, ne? Das könnten wir ja da vielleicht als Fazit nochmal mit rausnehmen.
Ja, ich frage jetzt mal so, wer von euch hat denn was Technisches vor? Wow, das ist ja mal
toll. Das ist toll.
Sehr schön. Mein Tipp ist, wenn ihr Technik macht, ich weiß nicht, habt ihr schon eine App oder wer hat eine App schon? Irgendjemand? Nur vor bisher, okay. Habt ihr Programmierer?
Biotechnologie?
Auch gut, ja.
Was ist noch bei den technischen Vorhaben? Baustoffe?
Baustoffe, super. Wollt ihr Geld erst sammeln oder wollt ihr es anfangen und dann Geld sammeln? Wollt ihr überhaupt Geld sammeln?
Braucht ihr Geld? Was für eine Frage.
Ja. Habt ihr sozusagen schon irgendwie, macht ihr es alleine oder seid ihr schon losgelaufen? Wo seid ihr? Gibt es mit jemanden, mit dem ihr darüber reden könnt, der euch abholt? Ja? Wäre schön, ja, wenn ein paar Wissenschaftler dabei sind.
Nicht verkehrt, ja.
Also, ich habe mit der Idee selbst angefangen und ich hatte vorhin auch ein Gespräch, wo ich gesagt habe, es ist wichtig, wenn man eine Idee hat, das bei Wissenschaftlern ist klar. Wenn es jetzt rein um ein kommerzielles Produkt geht oder um ein technisches Produkt, bleibt nicht sitzen, bis alles da ist, ja, sondern macht die Idee, weil das sind Erfahrungswerte, die in eure Zukunft einhergehen, weil es passiert in der Entwicklung immer wieder was Neues. Also ein Produkt ist nie wirklich fertig und die Aufgaben sind nie alle abgearbeitet. Und wenn es um Apps geht oder Technik oder es geht immer weiter. Das heißt, du kannst nicht sagen, okay, ich warte jetzt, bis ich alles habe, bis ich das Geld habe, bis ich das habe, bis ich jenes habe, weil dann läuft hier nicht los. Und wichtig ist auch, sich selbst wirklich, das muss man lernen, Fehler zuzugestehen. Die Fehler, die am Anfang passieren, sind nicht so gravierend, dass irgendwas kaputt geht oder die Idee vor die Hunde geht oder so. Fehler, man nennt das Fehlerkultur, ne? Also ich glaube, Unternehmensgründer müssen lernen, dass sie nicht perfekt sein müssen, damit das Unternehmen perfekt ist. Chaos gehört auch dazu.
Ja, das hört sich doch auch mal gut an. Ja, dann schauen wir doch noch mal ganz kurz. Tatsächlich, Gründerinnen dringend gesucht. Wir möchten hier mit einer Botschaft noch mal raus. Wir haben das gehört, dass vieles machbar ist. Und es ist tatsächlich so, wir brauchen Sie und euch hier als Gründerinnen, als künftige Unternehmerinnen. Ja, und das Tolle daran ist, ja, mittlerweile ist das erkannt worden. Deswegen sind die Akteurinnen tatsächlich hier in diesem Gründungsgeschehen, ja. Mittlerweile ist es angekommen. Fängt schon damit an. Ich sag mal, diesmal ist der Stand, Katja hat schon gesagt, wir sind wirklich die Frauenunternehmen, die Projekte, die gefördert werden. Der Stand B05 ist diesmal sehr viel zentraler, nicht in der hinterletzten Ecke, wo kaum noch jemand vorbeikam. Nein, wir haben eine andere Sichtbarkeit gegenüber vom Ministerium, auch auf dieser Messe. Die Rahmenbedingungen, das muss man wirklich nochmal klar sagen. Die waren noch nie so gut, wie sie heute sind. Mut haben, es zu wagen. Ja, tun Sie's. Wagen Sie es. Sprechen Sie mit den Menschen, die Sie unterstützen können bei dem, was Sie vorhaben. Nutzen Sie, das finde ich auch nochmal ganz toll, das haben wir gar nicht erwähnt, die Initiative der Vorbildunternehmerinnen, weil sie ist eine der Vorbildunternehmerinnen und von den Frauenunternehmen gibt's auch hier einen Stand. Auch das, Sichtbarkeit, Lernen von den anderen, von den Erfolgsstrategien. Vielleicht müssen wir nicht alles wieder neu erfinden, aber können davon tatsächlich profitieren. Deswegen sagen wir das nochmal ganz deutlich, dass das nicht ganz untergeht. Wir haben schon gesagt, wir haben das Glück in Berlin, eine zentrale Anlaufstelle, wenn Frauen sich selbstständig machen wollen, die Gründerinnenzentrale. Wir bieten individuelle Orientierungsgespräche, wir bieten aber auch Gruppenangebote, aber wir bieten vor allem vielfältige Vernetzungsmöglichkeiten. Das haben wir auch gehört, wie wichtig das ist. Netzwerkabende fuhren dazu. Das ist ganz wichtig und auch nochmal für Katja von der Weil, sie hat gesagt, wie toll ist das, dass wir das Europa größtes Gründerinnen- und Unternehmerinnenzentrum hier in Berlin haben, die Weiberwirtschaft als eingetragene Genossenschaft und jede von euch kann Genossin werden. Wir sind fast jetzt im Moment circa 2000. Ja, auch das einen Beitrag wieder zu leisten, zu dieser Solidarität stärken und stützen. Auch das ist möglich. Also wir können selber was tun. Leider ist die Situation, ja, wenn jetzt jemand sagt, ganz toll, möchte unbedingt dahin, ich bräuchte ein Büro, dann sagt Katja, schön, Warteliste, Platz 147. Nein, also es ist im Moment die Situation und dafür kämpfen wir gerade auch. Sichtbarkeit in dieser Stadt, einen zweiten Standort für Unternehmerinnen und Gründerinnen. Das Brett ist dick, was da gebohrt werden muss. Ja, und bei der aktuellen Situation in Berlin brauche ich nicht zu erzählen, wie die Mietsituation, Gewerberäume zu finden. Jede von Ihnen oder euch kennt das Thema vielleicht oder auch wer gerade einen neuen Standort sucht oder sich über die Explosion der Mieten Gedanken machen muss, überlegt schon, ob er nicht doch auswandert nach Brandenburg. Das habe ich heute als Strategie durchaus auch vernommen. Also, was wir mitgeben wollen, ist wirklich, es gibt ganz viel, ja, es gibt auch viel Unterstützung, aber den Mut haben, es zu wagen und dem Herzen folgen und nicht zu viel rechts und links hören. Wir sind am Schluss der Veranstaltung angelangt. Ich möchte mich mal ganz herzlich bedanken. Vielen Dank, Katja, für den tollen Hintergrund und die Einschätzung an unsere Unternehmerinnen. Vielen Dank auch ans Publikum. Noch eine tolle Messe und loslegen, starten, Mut haben. Okay?